Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Liebe Gemeinde, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet gute Osterferien, auch wenn ihr vielleicht persönlich auch von dem Leid betroffen seid, was eben angesagt wurde. Und vielleicht ist es auch gut, gerade im Angesicht von Tod, Trauer und Leid über das Reich Gottes nachzudenken. Wir haben vor den Ferien mit einer 7-teiligen Predigtreihe über das Reich Gottes begonnen. Und heute sind wir schon im 4. Teil angekommen. Ein faszinierendes Thema, wie ich finde, weil es ja auch das Thema von Jesus ist, das ureigenste Thema von Jesus. Und heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, was uns das Reich Gottes kosten könnte, wenn wir denn bereit sind, in das Reich Gottes zu investieren. Weil diese Frage müssen wir zuerst beantworten, jeder für sich persönlich. Und der Text wurde gerade schon vorgelesen, da findet jemand einen Schatz, der buddelt auf ein Grundstück und auf einmal ist da ein Schatz. Ich habe die letzten 4 Wochen 60 Quadratmeter Rasen umgegraben. Hier, gestern noch, kann man sehen. Und hier, tut weh, spielen. Ist das ja nicht gewohnt, als Pastor da so in der Erde rumzuwühlen. Ich habe alles gefunden. Backsteine, Müll, ja, leider kein Schatz. Wäre cool gewesen. Der Typ findet einen Schatz. Jetzt gehört ihm das Grundstück aber nicht. Und was macht der? Der verbuddelt den Schatz wieder und kauft kurzerhand das Grundstück. Ich glaube, wäre heute illegal, aber damals ging das scheinbar. Was Jesus auf jeden Fall deutlich macht, das Reich Gottes ist so wertvoll, dass es sich lohnt, alles dafür zu verkaufen, um etwas zu kaufen, nämlich diesen Acker, auf dem das Reich Gottes liegt. Alles geben. Weiter wird von einem Fischfang berichtet. Gut und schlechte Fische werden gefangen. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden diese Fische von Engeln sortiert. Die Engel sind also Menschen, gute, schlechte. Ähnliches hat Manuel ausgeführt vor 2 Wochen, als es auch um das Unkraut im Weizen ging, was gleichzeitig wächst. Und dann wurde noch vorgelesen, dass es immer wieder Lehrer gibt, die das Reich Gottes erklären können. Die greifen sozusagen ins Wort Gottes wie in eine Vorratskammer und holen gute Sachen raus, neue Sachen und sagen, hier Leute, so ist es. Oder auch altbewährtes, ja, was schon gereift ist und erklären das Reich Gottes. Und das machen wir ja hier jeden Sonntag und unter anderem auch in dieser Predigtreihe. Ich möchte mich aber bei meiner Predigt auf das Gleichnis von der Perle oder von dem Diamanten konzentrieren, was wir, was wir auch vorgelesen haben. Ich möchte es nochmal vorlesen. Hier könnt ihr mitlesen, Matthäus 13, Vers 45 und 46. Ganz kurz. Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört oder in Gottes Reich hört und ihr folgt, der handelt wie der Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte sie. Und außerdem muss ich meine Predigtüberschrift korrigieren, falls ihr die überhaupt kennt. Im Internet stand sie, auf dem gelben Zettel stand sie. Ich denke, ich darf das. Ich habe sie nochmal geändert. Die Predigtüberschrift heißt, was dich das Reich Gottes kosten könnte und warum es so wertvoll ist. Warum ist es so wertvoll, dass es so viel kostet? Darum geht es heute Morgen. Fangen wir mal mit den Kosten an. Was kostet einem Menschen das Reich Gottes? Was könnte dich das Reich Gottes kosten? Was musst du hergeben, um es zu bekommen, um es zu erhalten? Was musst du investieren? Wenn wir die Gleichnisse unseres Textes nehmen oder auch andere Gleichnisse oder viele Aussagen von Jesus, dann müssen wir feststellen, das Reich Gottes kostet nicht weniger als alles. Es kostet alles. Das mag zunächst verwundern, aber Jesus macht da lässt da keinen Zweifel an. Das Reich Gottes oder auch die Nachfolge hinter Jesus her, das Christsein oder nenn es die Freundschaft zu Jesus oder die Beziehung zu Jesus, wie du willst, das kostet alles. Alles. Und das mag zunächst schockieren, hatte ich schon gesagt, aber es ist ganz klar von Jesus so angesagt. 2 Zitate von Jesus, die das nochmal unterstreichen. Einmal wandte sich Jesus an alle, die um ihn herumstehen und sagte, wer mir folgen will, der muss sich und seine Wünsche aufgeben. Sich und seine Wünsche aufgeben. Der muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg, nicht auf seinem, auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um seinetwillen verliert, um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Das ist eigentlich ziemlich unmissverständlich. Aber es geht noch weiter. Zum Beispiel hier. Wer Vater oder Mutter, hier geht es um die Familie, um das Ureigenste des Menschen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Jetzt geht es um die eigenen Kinder. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Boah. Wenn das nicht alles ist. Einmal will ein Jünger Jesus seinen Vater beerdigen. Ist ja völlig normal, völlig logisch. Und Jesus spitzt in dem Moment zu und sagt doch tatsächlich in Matthäus 8,21, komm, folge mir, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Boah, ey, das ist so krass. Ja? Ey, da bleibt mir die Spucke weg. Ich denke, Jesus, wie kannst du denn sowas sagen? Oder einmal will sich jemand von seinen Eltern verabschieden, völlig normal, völlig höflich, bevor er dann Jesus folgt. Und Jesus sagt dir, du pass mal auf, wenn du ein Feld pflügst, ja, dann musst du nach vorne gucken, da kannst du nicht nach hinten gucken, sonst schlingerst du beim Pflügen. Übersetzt für uns, wenn du auf der Autobahn fährst, mit 120 rechte Spur oder linke, 180 links, da kannst du nicht nach hinten gucken. Das geht nicht, dann baust du einen Unfall. Wenn du mir nachfolgen willst, musst du nach vorne gucken. Ich lese das und denke, Jesus, was sagst du hier? Und Jesus fordert tatsächlich Konsequenzen, man kann sagen radikale Nachfolge. Und dann fordert er weiter auf, Dinge radikal zu ändern, die uns davon abhalten, ihm zu folgen. Und dafür benutzt er drastische Vergleiche. Er sagt einmal, wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, ohne Hand in den Himmel zu kommen, als zu sündigen. Da sagt er auch, das Gleiche gilt für den Fuß und für das Auge. Auge nicht abpacken, rausreißen. Ja, wenn du was Sündiges siehst. Ich denke, Jesus, das kannst du doch nicht ernst meinen. Aber Jesus löst das gar nicht auf. Der sagt das einfach. Und der ist ja der König des Reiches. Es sind ja seine Bedingungen, die in seinem Reich herrschen. Und ich denke, wie kann ich das verstehen? Er meint es ernst. Jetzt sind wir natürlich auch so klug. Wir wissen, dass er das mit den Händen abhacken und Augen ausraußen symbolisch meinte. Er macht daran deutlich, dass wir alles ablegen sollen, was uns an der Nachfolge hindert. Und das meint er gar nicht symbolisch. Das meint er nicht symbolisch. Wenn dich dein Job zur Sünde verführt, dann musst du deinen Job ändern. Das wäre die Übertragung. Wenn dich dein Partner zum Sündigen verführt, dann musst du mit deinem Partner darüber reden und das abstellen. Wenn dich dein Fernseher oder dein Computer zur Sünde verführt, da musst du was dagegen unternehmen. Programme sperren, Firewall einbauen. Wenn dich dein Geld zur Sünde verführt, dann ändere das. Das meinte er nicht symbolisch, das meinte er tatsächlich so. Konsequenter Lebensstil, radikaler Lebensstil. Und du denkst dir, Jesus, meine Güte. Letztendlich habe ich gedacht, gipfelt alles das, was Jesus fordert und was das Reich Gottes kostet. Im höchsten Gebot. Jesus wird gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und sagt, das wichtigste Gebot ist dieses, höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Das zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Was ist das, was der hier fordert? Alles. Das ist alles. Wenn wir Gott mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit all unserer körperlichen Kraft, mit unserer Seele, mit unserem ganzen Sein lieben sollen, können wir sagen, das kriegen wir ja vielleicht noch hin. Aber unseren Nächsten ist ja oft schwieriger, als Gott zu lieben. Das auch noch. Wie uns selbst. Dann bist du komplett gefordert. Dann bin ich komplett gefordert. Das ist alles. Unser ganzes Leben. Und das ist ein hoher Einsatz. Und es erfordert Mut, so einen Einsatz aufzubringen. Wer Jesus nachfolgen will, der muss mutig sein.
Der muss was riskieren. Der muss all in gehen. Ich sagte das schon in der Einleitungspredigt, dieser Begriff aus dem Pokerspiel, ja, wenn du all in gehst, alles setzt und so ein Raunen am Tisch ist, weil du davon überzeugt bist, du hast die besten Karten und dann gewinnst. Wer Jesus folgt, der muss bereit sein, all in zu gehen. Und da kann man sich ja fragen, ist denn das Reich Gottes dann nur was für mutige und starke Menschen? Viele denken ja auf das Gegenteil. Jesus, Christentum, Kirche, Gemeinde, das ist ja nur was für Weicheier, für jemanden, die die Religion als Krücke brauchen. Würde ich nicht so sagen, wenn ich das lese, was Jesus fordert. Und wenn ich sehe, was Jesus vorgelebt hat, dann würde ich das auch nicht sagen, dass das irgendwie was mit Weicheiern zu tun hätte. Da musst du ganz schön viel mutig sein. Dennoch darf man jetzt nicht den Umkehrschluss ziehen, das Reich Gottes wäre nur was für Starke. Nein, Jesus bietet das Reich Gottes starken und schwachen Menschen an. Ein Beispiel zum Beispiel für Leute, die sich im Moment nicht stark fühlen, wäre dieser Text. Jesus sagt einmal, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladen. Ich werde euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Reich Gottes ist auch etwas für schwache Menschen. Gerade schwache Menschen finden bei Jesus Ruhe und Geborgenheit. Aber auch hier gilt dann unter dem Joch, unter der Leitung von Jesus. Du musst alles geben, alles abgeben, auch deine Schwachheit, auch deine Krankheit. Die will Jesus haben, alles. All in. Jesus will alles von uns. Und der Mensch, der die kostbare Perle gefunden hat, der hat das offensichtlich verstanden. Der hat gedacht, dafür bin ich bereit, alles zu bezahlen. Jedem klar denkenden Menschen stellt sich jetzt die Frage, was bitteschön macht das Reich Gottes denn so unerhört wertvoll? Was ist so wertvoll am Reich Gottes, dass ich all in gehe, dass ich komplett alles investiere? Da muss doch was bei rauskommen. Ich gebe doch mein ganzes Leben, meine Arbeitsstelle, meine Familie, mein Ehrenamt, meine Gedanken, mein Besitz, meine Zeit, das alles ordne ich dem Reich Gottes unter. Was habe ich denn davon? Was ist denn der Benefit, der dabei rauskommt aus der ganzen Geschichte? Darf man so eine Frage überhaupt stellen? Als guter Christ? Die Jünger haben das gemacht und deswegen dürfen wir das auch machen. Beziehungsweise wir sehen jetzt hier im Text, es ist gar keine Frage, aber dahinter versteckt sich eine Frage, weil Jesus eine Antwort gibt. Petrus sprach, siehe Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich sage euch. Also er antwortet quasi, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Petrus stellt eigentlich keine Frage. Es war mehr eine schockierte Reaktion auf das, was er gerade erlebt hat. Und dahinter verbirgt sich die Frage, haben wir richtig gesetzt? Haben wir die richtigen Karten mit dem Reich Gottes in der Hand? Das war so, direkt vorher kommt ein reicher, junger Mann zu Jesus und sagt, Jesus, ich habe alle Gebote gehalten, mein ganzes Leben. Ich möchte das ewige Leben haben. Ja, Jesus sagt, super, musst du noch eine Sache machen. Du musst alles verkaufen, alles, was du besitzt und den Armen geben. Für jemand, der Geld liebt, ist das ein Problem. Jetzt müssen wir nicht alles verkaufen, aber Jesus möchte unseren Schatz haben. Ja, wenn für dich alles dein Auto ist, dann würde Jesus sagen, du musst nur noch dein Auto verkaufen. Ja, und jetzt Fahrrad fahren. Ja, wenn Jesus für dich, weiß ich nicht, dein Hobby ist, dann ist es eben das. Bei dem Mann war es das Geld. Sein Geld hinderte ihn, alles in das Reich Gottes zu investieren, weil das wollte er nicht investieren. Und dann geht er. Und dann die Zuhörer, völlig geplättet. Jesus führt dann noch aus, ja Leute, ist sowieso ganz schwierig für Reiche ins Reich Gottes zu kommen. Da müssen wir als Deutsche natürlich genau hinhören, weil wir sind alle reich. Ja, wir sind eins der reichsten Völker der Welt Und Jesus sagt, für Reiche ist ganz schwierig, ins Reich Gottes zu kommen. Keine gute Nachricht für Deutsche. Aber es geht ja. Aber nur ganz schwer. Und deswegen sind die Hörer fassungslos. Hä? Und Petrus ist fassungslos. Der sagt, Jesus, hör mal, wir haben alles aufgegeben, alles. Ja, unsere Familien, unser Beruf, ja, unsere Schiffe. War das wirklich eine gute Idee? Und Jesus sagt, vor allen Dingen in der Parallelstelle in Markus 10, du, die Idee war super. Jesus sagt jetzt nicht, ey, bist du eigentlich bescheuert, dass du hier so eine Frage stellst? Sondern Jesus sagt, ja, gute Frage, ja, gute Frage. Pass auf, ich beantworte sie dir. Das war sehr gut, dass ihr alles verlassen habt. Denn wer voll ins Reich Gottes investiert, der bekommt alles zurück. Alles zurück. Lebensunterhalt, Haus, Familie und top drauf noch ewiges Leben. Boah, und das beginnt ja jetzt, das ewige Leben, nicht erst nach dem Tod. Was willst du mehr? Lohnt sich voll. Gute Investition. Und an anderer Stelle spricht er noch von einer Wohnung im Himmel, die er vorbereitet. Alles top. Das wäre eigentlich schon genug, sagt ja Jesus persönlich. Aber ich möchte noch 5 weitere mir sehr wichtige Argumente bringen, warum es sich tatsächlich lohnt, alles für das Reich Gottes zu geben. Und danach werde ich dich auffordern, eine Entscheidung zu treffen, ob es für dich dran ist, heute alles einzusetzen. Und wenn du die Entscheidung schon getroffen hast, dann ist es auch nochmal gut, sich die Argumente zu vergegenwärtigen. Ein gutes Argument, warum das Reich Gottes alles kosten kann und so wertvoll ist, ist, weil es mir, Veit Glasberg, mir einen Sinn gibt. Mir persönlich gibt das Reich Gottes Lebenssinn. Jesus Christus gibt mir einen Auftrag. Er fordert mich auf, wo ich bin, Salz und Licht zu sein. Das bedeutet, dass ich da, wo ich bin, wo ich arbeite, wo ich lebe, in meinem Ort, an meiner Arbeitsstelle, in meinem Urlaub, die Gesellschaft positiv beeinflusse. Das ist sinnvoll. Ich darf gute Werke tun. Gott liebt diese Welt. Ich darf diese Welt lieben. Ich darf die Natur leben. Ich darf gestalten und verwalten. Und ich darf zur Ehre Gottes leben und Menschen, die Gott nicht kennen, auf Gott hinweisen. Mein ganzes Leben lang. Und was ich tue, hat Ewigkeitswerk. Der Religionspädagoge Ralf Krumbiegel schreibt das so. Ohne Gott wäre der Mensch ein vergängliches Wesen inmitten von Vergänglichkeit. Sein Dasein hätte keinerlei Wert. Alles, was vergeht, ist letztlich über kurz oder lang sinnlos. Als Christ habe ich die Hoffnung auf eine Ewigkeit, mit der ich schon hier auf Erden verbunden bin. Damit macht nicht nur mein Dasein Sinn, sondern auch all mein Tun, was ich in Verantwortung vor diesem Kommenden in Angriff nehme. Nicht nur meine Existenz, sondern auch das, was ich tue, macht Sinn. Und diesen Sinn stiftet mir das Reich Gottes. Ist für mich persönlich ein super Argument. Es ist sinnvoll, es befriedigt mich. Es gibt mir Satisfaction, weil ich was bekomme. Ein zweites gutes Argument für mich ist, das Reich Gottes ist so wertvoll, weil ich dem Vater als Kind begegne. Wir sind Geschöpfe. Wir brauchen Kontakt zu unserem Schöpfer. Und die Jünger fragen Jesus einfach, wie sollen wir Gott, den Schöpfer, anreden? Und Jesus nennt ihn ein Gebet, das sogenannte Vater unser. Und das erste Wort in diesem Gebet ist das Wort Vater. Es stellt eine Beziehung her. Und auch wenn wir viele Negativbeispiele kennen von Vätern, wir haben alle das Gefühl und wissen, was ein guter Vater eigentlich sein sollte, wie er sein sollte. Nimm alles das, was du für einen guten Vater hältst und weißt, was einen guten Vater ausmachen würde, nimm das hoch 2 und projiziere es auf Gott. Gott ist mein Vater und ich bin sein Kind. Das finde ich so cool. Ja, ich darf den Heiligen, den Lebendigen, den ehrfürchtigen Gott, der schon immer war und immer sein wird, der alles geschaffen hat, dem Tausende von Engeln dienen, zudem darf ich Vater sein, jederzeit. Ist nur ein Wort entfernt. Vater. Das ist möglich, weil es das Reich Gottes gibt. Finde ich ein super Argument. Ich mache mal weiter. 3. Das Reich Gottes ist so wertvoll, weil Gott mich mein Leben lang begleitet. Jetzt ist dieser Vater, sagt die Bibel, auch der Hirte, der gute Hirte, der auf mich aufpasst. Symbolisch ausgedrückt für mich im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und er beschreibt das super. Gott geht mit mir durchs ganze Leben, von meiner Jugend auf bis ans Ende. Und er ist immer bei mir. Er begleitet mich auf meiner Reise und ist immer nur ein Wort entfernt, Vater. Er bringt mich ans Ziel. Im Angesicht meiner Feinde fährt er voll das Buffet auf. Er tischt voll auf. Und dann geht er mit mir durchs dunkle Tal, durch die Zeiten der Not. Wenn es mir schlecht geht, wenn es schlimm wird, begleitet er mich. Und dann schenkt er mir den Becher voll ein. Er läuft über. Ich sage, stopp, ach komm, noch was. Ja. Er ist immer da. Er begleitet mich. Er schenkt voll ein. Er tröstet uns. Und ich habe diese Tatsache, dass das so ist, selber schon gerade in Krankheits- und Notzeiten zu schätzen gelernt. Finde ich super Argument fürs Reich Gottes. Finde ich wirklich super. Noch ein Argument. Das Reich Gottes ist so wertvoll, weil mein Schuldproblem gelöst wird. Wir alle werden ja schuldig an anderen Menschen, an Vorgesetzten, an Untergebenen, in der Familie, an der Natur. Und die Bibel sagt, wer an den Mitmenschen, an den Mitgeschöpfen schuldig wird, der wird auch schuldig zum Schöpfer. Da lässt sich keinen Zweifel dran. Die Bibel sagt sogar, jeder, der Gott nicht kennt, der lebt im Zustand der Sünde, in einem Sündenmodus. Und da kommst du nicht raus, da muss dir jemand raushelfen. Und im Reich Gottes ist das Schuldproblem auf phänomenale Weise gelöst. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich keins mehr haben brauche. Weil Jesus für mich gestorben ist. Manchmal habe ich es noch, dann muss ich mich erinnern. Ja? Hey, ich brauche kein schlechtes Gewissen mehr haben. Versöhnung ist möglich. Jesus hat mir meine Schuld vergeben. Und wenn ich dann doch mal sündige, dann bleibt er sogar treu. Einer meiner Lieblingsbibelverse ist 2. Timotheus 2, Vers 13. Da steht, und doch bleibt er treu, auch wenn wir ihm untreu sind. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Das heißt, Gott bleibt treu. Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich. Du bist treu, Herr, jeden neuen Tag bist du treu, Herr, auch wenn ich versag. Das ist ein Lied. Das ist genial. Das finde ich super. Das macht das Reich Gottes für mich wertvoll. Letztes Argument. Das Reich Gottes ist so wertvoll, weil der König des Reiches, weil Jesus Christus für mich persönlich gestorben ist. Der König des Reiches stirbt für mich. Gott schickt seinen Sohn. Das haben wir Karfreitag und Ostern ausgiebig gefeiert. Er überwindet den Tod. Ich zitiere nochmal aus dem Predigtext vom letzten Sonntag. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die aufstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott, dem Vater, übergeben. Dann, wenn er alle gottfeindlichen Mächte und Kräfte und Gewalten zu Ende bereitet hat. Dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Im Reich Gottes wird am Ende der Tod getötet. Das war das Predigtthema vom letzten Sonntag. Das ist der Wahnsinn. Ich habe mir überlegt, wie kann man diese 5 Argumente zusammenfassen oder die Tatsache, dass der König des Reiches für mich stirbt. Mir fiel nur ein Wort ein. Das ist der Hammer. Das Reich Gottes ist der Hammer, Leute. Das ist so. Es ist der Hammer. Das ist unbelievable. Man kann es nicht glauben. Und jetzt ist die Frage, 5 gute Argumente, oder? Und dazu noch das, was Jesus gesagt hat. Lohnt es sich dafür, alles zu investieren? Überzeugen Sie dich? Jeder hat ja auch einen anderen Zugang zum Reich Gottes. Nämlich hat das mit dem ewigen Leben am meisten fasziniert. Das war mein Zugang zum Reich Gottes. Ich wollte meine Schuld loswerden. Und ich habe Jesus mein Leben versprochen. Und das habe ich schon als 8-jähriges Kind gemacht. Da habe ich zwar noch nicht so viel Scheiße gebaut, so viel Mist gemacht, ja, aber als 8-Jähriger weißt du ganz genau, was du falsch gemacht hast. Ich habe zum Beispiel mal beim Kumpel Playmobil mitgeben lassen. Und ich wusste, das war falsch. Das war nämlich sein Playmobil und nicht mein Playmobil. Das war auch noch kaputt, völlig bescheuert, aber ich habe es trotzdem mitgehen lassen. Ja? Und ich habe keinen Bock gehabt, mit dieser Schuld zu leben. Und deswegen hat mich das fasziniert. Jesus vergibt mir meine Schuld. Und das hat er gemacht. Das war alles emotional in den Armen meiner Mutter. Und im Laufe meines Lebens habe ich weitere Argumente für das Reich Gottes gefunden. Habe ich ja gerade aufgeführt. Wie ist das bei dir? Was überzeugt dich? Der eine findet das Reich Gottes eher zufällig, weil Gott in sein Leben tritt. Wie beim Schatz im Acker. Du buddelst, ja, rechnest mit nichts und auf einmal springt dich das Reich Gottes an. Boah, ist ja der Wahnsinn, schnell zubuddeln und Acker kaufen. Der andere ist auf der Suche nach dem Reich Gottes. Der sucht Perlen. Perlen, Perlen, Perlen. Und denkt, wo ist die eine Perle? Und muss in einen Spezialdiamantenhandel reingehen. Und da sieht er die Perle und sagt, das ist die Perle. Und verkauft alles und kauft die Perle. Ich kann dich nicht überzeugen vom Reich Gottes. Jesus muss dich überzeugen. Jesus muss dich faszinieren. Sein Reich muss in dir aufleuchten. Die Schönheit seines Reiches muss dich faszinieren. So ähnlich vielleicht wie in dem nun folgenden Hörspiel. Mit ihm möchte ich das Gesagte nochmal abrunden, vertiefen. Das Hörspiel dauert 8 Minuten. Lehnt euch zurück und lasst es auf euch wirken. Anschließend möchte ich euch auffordern, eine Entscheidung zu treffen. Hier vorne liegen Perlen bereit. Naja, Perlen waren ein bisschen teuer, deswegen habe ich Glasmurmeln genommen. Glasmurmeln. Hier, so eine weiße. Sana nannte man die früher bei uns. Das waren die Sana-Murmeln. Das waren die besten. Eine Perle, die stehen für das Reich Gottes. Und ich fordere dich auf, eine Entscheidung zu treffen, alles zu geben oder einfach die Entscheidung, die du getroffen hast, schon mal zu verinnerlichen und du kannst dir eine Perle abholen. Dazu sage ich aber noch was. Erstmal das Hörspiel. Ton ab, bitte.
Bendix, Handlungsbevollmächtigter für internationale Diamantengeschäfte. Hier, bitte.
Was ist das für ein Papier?
Ein Beglaubigungsschreiben vom multinationalen Diamantenkonsortium. Ich verfüge dort über Millionenkredite.
Stecken Sie es ein.
Es ist wichtig für unser Gespräch, Herr.
Ein beeindruckendes Hörspiel, wie ich finde. Im Original ist es 15 Minuten lang, produziert vom ERF. Und ich habe das als CD oder als Kassette sogar noch, kann man sich gerne ausleihen bei der Technik. Ich glaube, die CD ist schon verliehen. Der Verkäufer der Perle, der ja Jesus eigentlich symbolisiert, der kommt vielleicht ein wenig kühl rüber. Aber klar wird hier auch wieder, wie unheimlich wertvoll das Reich Gottes ist. Und wenn du schon all in gegangen bist, dann hast du das verstanden, auch falls das nicht dein Stil war. Der Ausleger F.F. Bruce schreibt, dass die Jünger das Gleichnis verstanden haben. Und er schreibt, was Außenstehende als kompletten Wahnsinn ansahen, das war in Wirklichkeit die höchste Weisheit. Das ist ja so, am Ende dieser Gleichniskaskade fragt Jesus, habt ihr das verstanden? Und die Jünger sagen, ja, wir haben das verstanden. Und die Frage ist, darf dich das Reich Gottes alles kosten? Weil es so wertvoll ist. Du gibst alles, du bekommst alles. Aber das ist eine Frage, die nur du selbst beantworten kannst. Wenn du sagst, ja, mich darf das Reich Gottes ab heute alles kosten, dann fordere ich dich auf, jetzt gleich während der Lobpreiszeit dir eine Perle hier abzuholen. Und ich bitte dich, anschließend irgendeinem aus dem Gottesdienst zu erzählen und sagen, ich habe die Entscheidung heute Morgen getroffen, mich darf das Reich Gottes ab sofort alles kosten. Ich gebe alles, mich selber. Und wenn die Person cool ist, der du das erzählst, dann könnt ihr noch gemeinsam Gebet sprechen, wenn ihr euch das traut. Das ist die eine Möglichkeit, sich eine Perle abzuholen. Du darfst dir aber auch eine Perle abholen, es sind genug da, wenn du den Eindruck hast, jawohl, ich habe ja die Entscheidung schon, was weiß ich, vor Jahren getroffen und heute Morgen ist mir das nochmal klar geworden, wie gut diese Entscheidung war. Da lohnt sich es doch glatt mal, sich das Reich Gottes in Form einer Murmel nochmal abzuholen, weil dich das erinnert. Also wenn du so tickst, darfst du dir das auch abholen. Oder auch wenn du wieder neu den Wert des Reiches Gottes erkannt hast und etwas mit Symbolik anfangen kannst, dann bist du eingeladen, dir eine Perle abzuholen. Währenddessen werden wir Lieder zur Ehre Gottes singen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Amen.
Sie Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.